Im Studio ist Irina Grabowski. Schönen guten Abend. Der Angriff der Hamas auf Israel und was dem jetzt folgt, das bewegt auch die Menschen in Berlin und Brandenburg. Und es führt zu Auseinandersetzungen an Schulen. Ein Schüler eines Gymnasiums in Berlin-Neukölln zeigt die palästinensische Flagge. Ein Lehrer reagiert und will ihm das verbieten. Es kommt zum Gerangel und offenbar, das wird noch untersucht, mit körperlicher Gewalt von beiden Seiten. Es war eine heftige Szene am gestrigen Schultag, dem ersten seit dem Hamas-Angriff. Um Situationen wie diese zu deeskalieren und auch zu vermitteln, gibt es in Berlin Vereine wie die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Unsere Reporterin Janine Barke stellt die Initiative vor.
Krisensitzung bei der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA. Vor Ort sind Sozialarbeiterinnen und Pädagogen, Antisemitismusforscher und Rassismusexpertinnen. Sie sammeln ihre Eindrücke vom ersten Schultag nach dem Angriff auf Israel. Mit dabei Desiree Galat, die Lehrer berät und mit Schülern über den Nahostkonflikt spricht. Seit dem Wochenende hatte sie keine ruhige Minute mehr.
Die Telefone klingeln sehr heiß gerade, auch E-Mails, persönliche Gespräche, Kontakte von allen möglichen Richtungen her, von verschiedenen Schulen in ganz Berlin. Ich bin eigentlich gerade ununterbrochen dabei, die zu beantworten, zu beruhigen. Viel Emotionen, viel Chaos teilweise auch.
Nicht nur aus Kreuzberg und Neukölln, aus ganz Berlin melden sich Lehrkräfte und berichten. Schüler jubeln der radikal-islamischen Hamas zu, äußerten sich antisemitisch. Nicht selten käme es zu lauten Streitigkeiten und Rangeleien. Derwish Issaji ist Vorstandsvorsitzender der KIGA und selbst ehemaliger Lehrer. Er erlebt teils überforderte Kollegen. Eine stellvertretende Schulleiterin hätte zum Beispiel Angst gehabt, dass eine Gedenkminute für die Opfer in Israel zu Wut und Ausschreitungen bei den Schülern führt.
Ich habe gesagt, ja, dann sorry, dann vielleicht nicht mit der Gedenkminute anfangen, sondern erst einmal diese Emotionen auffangen und diese Kinder irgendwo abholen.
Also fragen, wie die Schüler das Wochenende erlebt haben und dann über die Sache sprechen. Was ist die Hamas? Was ist Terror? Was ist Krieg? Natürlich ist es eine Gratwanderung, einerseits ein offenes Ohr zu haben und andererseits Grenzen zu setzen, so Desiree Galat.
Hilft dann Tadel in dem Moment oder hilft erstmal ein bisschen Luft rauszunehmen, Gesprächsangebote auch für die SchülerInnen zu schaffen, aber eben genauso auch zu intervenieren, wenn menschenverachtende Äußerungen fallen zum Beispiel oder wenn es auch in eine Richtung von strafrechtlicher Relevanz geht. Auch der Aufruf zu Gewalt gegenüber Gruppen ist auch Volksverhetzung.
Viele Lehrkräfte sind froh, wenn sie solche Tipps bekommen. Doch alle befürchten eine weitere Eskalation an den Berliner Schulen, sollte Israel eine Offensive starten, sagt Ex-Lehrer Derwish Issaji.
Die Nerven liegen blank, die Emotionen sind hochgekocht. Also die sachliche Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt oder eine Aufklärung zu israelbezogenem Antisemitismus kann auch durch die Arbeit der KIGA zum Beispiel schon irgendwie vermittelt werden. Aber der Umgang mit den Emotionen, das ist meiner Meinung nach der Knackpunkt.
Die Initiative selbst vermittelt in geschützten Räumen unter Schülerinnen und Schülern und berät Lehrkräfte. Issaji sage denen immer, man könne den Nahostkonflikt nicht aus Berliner Schulen herauslösen, nur versuchen, Kindern und Jugendlichen eine Haltung gegen Antisemitismus und einen differenzierteren Blick zum Nahostkonflikt mitzugeben.
Das war rbb24-Reporterin Janine Barke über die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Wie umgehen mit der Grausamkeit der Hamas und dem Tod so vieler Menschen in den vergangenen Tagen in Israel und im Gazastreifen? Auf der Baustelle des House of One am Petriplatz in Berlin-Mitte trafen sich heute Juden, Muslime und Christen zum gemeinsamen Friedensgebet. rbb24-Reporter Karl Winterhagen war dort.
Kaum ein Wort hört man öfter an diesem Dienstagnachmittag als Frieden. Der Pfarrer spricht es aus, der Imam spricht es aus und der Rabbiner spricht es aus. Wiederholt. Aus einem Baucontainer heraus zu rund 80 Menschen, die sich versammelt haben zum interreligiösen Friedensgebet. Juden, Christen und Muslime sind gekommen, um den Predigern zuzuhören. Hier auf der Berliner Fischerinsel soll einmal das House of One gebaut werden. Ein interreligiöses Zentrum mit einer Kirche, einer Synagoge und einer Moschee. Alles unter einem Dach. Noch ist das hier eine Baustelle, aber schon jetzt ist das Ganze ein Anlaufpunkt für die Menschen, die gekommen sind, weil sie verzweifelt sind, weil ihnen die Hoffnung fehlt. Viele haben Kontakte nach Israel zu Angehörigen, die sich gerade häufig im Bunker verstecken müssen. Das berichtet zum Beispiel der Rabbiner Nachama, sichtlich angefasst von den Ereignissen nach dem Wochenende. Umso mehr wünschen sich alle hier ein Ende der Gewalt und beten dafür. Der Imam betont, dass die Unterschiede zwischen den Religionen überwunden werden müssten, Gräben überbrückt werden müssten. Eine friedliche Lösung soll her. Dafür wollen die Prediger und die paar Dutzend Gläubigen, die gekommen sind, ein Zeichen setzen.
Das war rbb24-Reporter Karl Winterhagen mit Eindrücken vom interreligiösen Friedensgebet heute in Berlin-Mitte. Der Berliner Senat hatte ja kurz nach der Wahl ein Sofortprogramm beschlossen und darin steht, was in den ersten 100 Tagen geschafft werden soll. Heute wurde Bilanz gezogen. Dazu unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller.
Ein Schatten habe über der Sitzung gelegen, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Die Lage in Israel, die bis nach Berlin ausstrahlt. Der Senat will keine jubelnden Hamas-Anhänger auf den Straßen, würde entsprechende Demos gerne verboten sehen, und er will keine gewaltsamen Konflikte auf Schulhöfen. In Neukölln, berichtete der regierende Bürgermeister Kai Wegner, berate die Bildungssenatorin gerade darüber, den Schulfrieden durch Wachschutz zu sichern.
Wir sehen eine Notwendigkeit, dass Wachschutz an die Schulen kommt. Und die entscheidende Frage ist jetzt, wer finanziert das am Ende des Tages?
Neukölln hatte den Wachschutz an 12 Schulen gerade erst abgeschafft. Begründung, die Kosten, 700.000 Euro pro Jahr, seien nicht mehr zu stemmen. Von Israel zur Bilanz des Sofortprogramms. Der thematische Übergang war hart. Aber die Koalition wollte sich natürlich selbst loben. Finanzsenator Stefan Evers und Franziska Giffey betonten,
dass die damals angemeldeten Punkte sämtlich auf den Weg gebracht, mitunter auch bereits umgesetzt sind.
Immer mit dem Wunsch, dass wir gemeinsam Dinge für die Stadt erreichen, die bisher vielleicht so nicht möglich waren. Man kann das ein bisschen überschreiben mit den Worten, jetzt geht's.
Hinter einige der 52 Punkte machte der Senat erst auf dieser Sitzung den Haken. Mit Beschlüssen zum 29-Euro-Ticket, zum Polizeigesetz oder zur Verwaltungsreform. Anders als es das Eigenlob vermuten ließ, wurden manche Versprechen übrigens nicht gehalten. Sich online an- und ummelden, was eigentlich ab Oktober möglich sein sollte, klappt noch nicht. Auch beim Thema Geflüchtete hinkt der Senat hinter seinen Plänen her. Das zuständige Landesamt wurde bisher nicht nennenswert entlastet und es gibt noch keine Einigung mit den Bezirken über eine gleichmäßigere Verteilung der Menschen. Die Botschaft von Kai Wegner an kooperationsunwillige Bezirke, die keine Flächen oder Gebäude zur Verfügung stellen, deutlich.
Ich werde nicht zulassen, dass die Lage außer Kontrolle gerät. Und deswegen ist das auch eine ganz klare Ansage, dass wir im Zweifel auch über Beschlagnahmungen reden müssen.
Während sich die Koalition für ihre Bilanz lobte, kam aus der Opposition im Abgeordnetenhaus scharfe Kritik. Die Grünen warfen Schwarz-Rot vor, seit Amtsantritt sei viel zu wenig passiert. Dass die SPD politisch nichts mehr wolle, habe man erwartet, hieß es. Aber von der CDU sei das schwach.
Soweit unsere Landespolitikreporterin für Berlin, Sabine Müller. Kabinett vor Ort, hieß es heute in Potsdam. Brandenburgs Landesregierung traf sich mit der Stadtspitze, also mit der Spitze der Landeshauptstadt. Und worum es da ging, das sagt Thorsten Südow aus unserer landespolitischen Redaktion.
Die Landeshauptstadt Potsdam baut neue Wohnungen, neue Schulen und Sporthallen. Und in mehr als 12.000 Unternehmen verdienen etwa 118.000 Beschäftigte ihren Lohn. Aber Potsdam benötigt jetzt Hilfe. Hilfe bei der Aufnahme von Flüchtlingen, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert von der SPD nach dem Treffen mit der Brandenburger Landesregierung.
Wir müssen mittlerweile konstatieren, dass wir nicht nur bei der Frage Wohnen, sondern vielmehr noch bei der Frage von Integration, Stichwort Kindertagesstätten, Schulen, an Grenzen dessen kommen, was aus kommunaler Hand zu leisten ist.
Die Bürger dürften nicht den Eindruck bekommen, der Staat sei nicht handlungsfähig und nicht willig, sagt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Gemeinsam mit den anderen 15 Länderchefs will Woidke vor dem Hintergrund steigender illegaler Einreisen eine Bezahlkarte für Asylbewerber einführen. Bargeld soll es nicht mehr geben. Diese Diskussion sei schwierig, müsse aber geführt werden.
Momentan wird in zwei Bundesländern ein System geprüft, das mit Bezahlkarten funktioniert. Das sind die Länder Hamburg und Rheinland-Pfalz. Diese Systeme sollen schnellstmöglich evaluiert werden in eine bundesweit einheitliche und damit auch für die Kommunen verwaltungsaufwandsparende Regelung überführt werden.
Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen sieht einen hohen Verwaltungsaufwand der Bezahlkarte und zweifelt sie als taugliches Mittel an. Ministerpräsident Woidke sagt auch angesichts von Umfragen, wonach sich viele Menschen eine andere Migrationspolitik wünschen, dass neben stationären Grenzkontrollen viele Maßnahmen jetzt nötig seien, um ein Ziel zu erreichen.
Dass nicht mafiose Schlepperstrukturen darüber bestimmen, wer nach Europa und erst recht nicht darüber bestimmen, wer nach Deutschland kommt und wer hier Asyl bekommt. Das ist aber leider beim Großteil der Menschen, die zu uns kommen, momentan der Fall.
Soweit also Klausur vor Ort in Potsdam heute, die Landesregierung zu Besuch. Queer zu sein, abseits der großen Städte, das auch zu leben, ist nicht so einfach. Wer anders ist, wird schräg angeschaut, manchmal selbst in der eigenen Familie. Und wer Beratung braucht, Hilfe, findet dafür nur selten Anlaufstellen. In der Ruppin, in der Ostprignitz, ist das jetzt anders. Von dort berichtet rbb24-Reporter Björn Hase-Wendt.
Das Coming-out von Justin Ingo aus Heiligengrabe war nicht geplant. Eine Postkarte von seinem Freund landete bei seinen Eltern. Doch statt Verständnis schlug ihm vor allem eines entgegen.
Also sehr viel Abweisung, sehr viel Distanz von meinen Eltern gab es da. Das war so ein bisschen schwierig. Also ich hätte mir da gerne was anderes gewünscht, aber kann man leider nicht rückgängig machen.
Auch im Dorf ist der 20-Jährige mit seiner sexuellen Identität bis heute Gespräch und auch in Neuruppin, wo er eine Ausbildung macht.
Wenn ich hier von Neuruppin aus nach Hause fahren möchte, kommt immer noch Schwuchtel hinterhergerufen. Man erlebt es noch.
Doch Beratungsstellen waren bisher weit weg, in Berlin oder Potsdam. Das queere Netzwerk Neuruppin ändert das und bietet jetzt in Neuruppin zweimal im Monat professionelle Beratung an. Die beiden Psychologinnen Babette Jungblut und Lars Aliolio Necke stehen im Haus der Begegnung für alle Fragen rund um die sexuelle Identität zur Verfügung.
Und mit diesem Bericht von Björn Hase-Wendt aus Neuruppin endet unsere Übersicht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.